ARD. Ja, wir sitzen hier in einem Wohnwagen.
Der skurrilste Aufnahmeort, den Idris Lieb wohl je hatte.
Richtig schön. Ich sehe hier eine kleine Küche, die dort ist. Ich sehe dort Gardinen vor den Fenstern. Also ist hier eigentlich schon ganz gemütlich.
Also ich fühle mich original wie Justus Jonas in Rocky Beach, oder? Ist das nicht genau so ein Wohnwagen?
Es fehlt das Telefon, dieses Wählscheibentelefon.
Ja. Aber trotzdem, wir sind so ein bisschen drei Fragezeichen-mäßig
jetzt. Absolut. Hier. Und wir haben auch so viel Technik hier. Wir können tatsächlich die Abhörspezialisten sein. Peter Shaw ist das, glaube ich.
Genau, und wir suchen ja auch Bass, und zwar das Superbuch. Eat, Read, Sleep heute mit einer Sonderfolge von der Leipziger Buchmesse und wir stehen hier im Schatten der Halle 2 in einem Wohnwagen, in einem umgebauten Wohnwagen, das jetzt ein Studio ist.
Ein Studio, wo wir diese Sonderfolge aufnehmen für unseren Bücherpodcast, denn das ist Eat, Read, Sleep, der Podcast, der das Lesen feiert, überall auch auf der Messe. Wir, das sind Jan Ehlert,
Katharina Marenholz
und Daniel Kaiser.
Und wir waren jetzt 2 Tage hier auf der Messe und haben wahnsinnig viele Eindrücke gesammelt.
Die Füße tun weh.
Ich wollte gerade sagen, die Füße tun jetzt schon ein bisschen weh. Und jetzt wollen wir euch in dieser Sonderfolge mal erzählen, was wir hier erlebt haben. Und ich möchte gerne Daniel nochmal fragen. Es war nämlich Daniels erste Buchmesse und mit ihm hier rüber zu gehen war, als wenn ich mit einem 5-jährigen Kind nach Disneyland gefahren wäre. Wie findest du es? Wie findest du Buchmesse?
Es ist mega. Ich habe mir gedacht, ja, wir fahren auf die Buchmesse. Und dann habe ich gedacht, naja, Gott, da sind halt ein paar Stände mit Büchern. Und jetzt komme ich hierher und das ist ein riesiges Bücherfest und diese Stimmung. Also die Menschenmassen, die sich völlig friedlich, fast so kirchentagmäßig friedlich durch die Hallen drängen. Und man trifft tatsächlich ganz viele Leute. Wen haben wir alles getroffen? Ganz viele Prominente und Nicht-Prominente, ganz viele Podcast-Fans. Wir haben Isabel Bogdan getroffen.
Karl-Uwe Knaus. Gerade bin ich über den Weg gelaufen.
Ganz viele Presseleute, mit denen wir sonst immer nur mailen, haben wir jetzt endlich mal gesehen.
Zum Beispiel, man fragt ja immer, können Sie mir bitte mal die PDF-Datei von dem einen Buch mal zuschicken, damit ich mir einen Eindruck verschaffen kann. Und jetzt stand Dominik plötzlich vor mir. Und ich wusste, das ist ja tatsächlich ein Mensch aus Fleisch und Blut. Also viele wunderbare Begegnungen. Und der Geist, also dieses Bücherfestartige, dieses Festivalartige, was in diesen Hallen herrscht, das ist schon wirklich ziemlich berauschend. Und ich frage mich, jetzt Leipzig, morgen Frankfurt. Also ich bin dabei.
Auch. Ich sehe schon, wir werden dich jetzt zu jeder Buchmesse mitnehmen, ja. Das wird großartig. Und das Tolle für uns ist, es gibt ja nicht nur viele, viele Bücher, es gibt ja auch ganz, ganz viel zu essen. Zum Beispiel habe ich hier, Katharina, wir haben das entdeckt, beim Stand der Stadt Halle, auch Städte stellen sich hier nämlich vor, diese Kaffeebecher entdeckt und diese Kaffeebecher kann man essen. Ich beiß da mal rein, mal gucken, was passiert.
Ja, schon ein bisschen saftig. Sie sehen ein bisschen aus wie Kork, ne?
Ja. Sie sehen aus wie Kork und sie schmecken wie Sägespäne oder wie Kork. Aber trotzdem eine tolle Idee. Wir haben auch geguckt, was es so an Essen, was man so bekommt an den Ständen. Das sind ja immer nette Menschen, die einem etwas anbieten. Zum Beispiel der Hansa Verlag oder auch Zschollner, gehört ja zu Hansa, hat traditionell so kleine Schokoladentafeln mit Zitaten. Guck mal hier.
Jan, eine Verschwörung, deren einziger Zweck darin bestand, mich glücklich zu machen, sagt Karl Markus Gauss in Schiff aus Stein.
Guck mal, ich habe noch ein paar Sachen für euch hier noch mitgebracht. Zum Beispiel dieses hier ist ein kleiner Keks.
Ein kleiner Keks. Iss mich, wenn dir die Love Story noch nicht süß genug ist. Oh, das ist ja süß von Lübbe Audio. Das machen wir jetzt auch mal sofort.
Und dann haben wir für Jan haben wir noch mitgebracht. Da war Jan kurz woanders. Da waren Daniel und ich beim Polenstand und die haben ein Original polnische Süßigkeit uns gegeben.
Oh, das sieht aus wie einer von diesen Milchbonbons. Ich gebe dir so lange mal was von dem Becher, damit du auch was zu essen hast.
Das sind diese Mumu-Bonbons, die heißen Krufgi auf Polnisch. Das sind diese Mumus, heißen die, glaube ich.
Ich bin jetzt auch erstmal, glaube ich, raus, weil das klebt hier, dieser polnische Bonbon, sehr zwischen den Zähnen.
Das ist sehr weiches Garam.
Also man kann sich hier schon gratis durchsnacken von Stand zu Stand, aber die eigentliche literarische Eat, Read, Sleep Vorspeise, die gab es schon am Freitagabend.
Die literarische Vorspeise.
Der Abend auf der Buchmesse, der ist auch etwas ganz Besonderes. Oder der Abend in Leipzig, wenn dann langsam die ganzen Besucherinnen und Besucher weg sind, dann, so kenne ich das von den Ständen der unabhängigen Verlage, dann stehen plötzlich die Sekt- und Weinflaschen auf den Ständen und man kommt ins Gespräch und feiert einfach nochmal, wie toll es ist, dass man beisammen ist. Und es gibt eben auch viele Veranstaltungen, wenn man Glück hat, wird man dann eingeladen, wo man dann nochmal Autorinnen und Autoren trifft und manchmal so richtige Menüs bekommt.
Genau, und wir waren eingeladen am Freitagabend beim österreichischen Zschollner Verlag aus Wien, denn eine ganz tolle Schriftstellerin war dort, Rhea Schrütters.
Das hast du schon ganz gut gesagt. Auch das werden wir später vertiefen.
Das ist der Name, den wir am Wochenende am meisten geübt haben. Wir haben ja ihr Buch Trophäe gefeiert hier bei uns im Podcast. Und es war ganz spannend, die Autorin jetzt zu treffen. Und am Freitag war es soweit. Denn sie hat auch noch nicht im Gepäck, aber fast im Gepäck ein neues Buch.
Ja, wird im Juli erscheinen. Und von ihr haben wir auch ein Interview mitgebracht. Denn natürlich gibt es auch in dieser Sonderfolge ein Gespräch, einen Gast. Da sind wir aber noch nicht. Aber wir haben sozusagen eine etwas größere literarische Vorspeise dann schon am Freitagabend gegessen. Da wurden dann nämlich so große Pfannen aufgetischt. Und ein Teil dieser Pfanne war Leipziger Allerlei.
Ja, und ich kannte ja, und so war es zum Glück auch, Leipziger Allerlei als eine Mischung aus verschiedenen Gemüsesorten. Blumenkohl gehört dazu, Erbsen, Möhren, vielleicht auch eine Prinzessbohne. Und ich habe dann mich mal schlau gemacht, was ist Leipziger Allerlei? Eigentlich, so schrieb es der Stadtschreiber Malthus Hempel, soll man den Speck verstecken und nur noch Gemüse auf den Tisch bringen, dann aber Mettwurst und Krebslein aus der Pleiße noch dazugeben. Also auch Krebse. Und auch Goethe hat Leipzig allerlei gegessen. Also eine sehr literarische Vorspeise, die aber auch wunderbar passt für das, was wir hier machen wollen, nämlich ein bisschen Allerlei aus Leipzig mitbringen.
Allerlei von der Buchmesse.
Ein Leipziger Allerlei, auch auf der metaphorischen Ebene natürlich. Wir haben sehr viele Büchermenschen gesprochen, ganz unterschiedlicher Herkunft. Wir waren selbst unterwegs, ein bisschen guerillamäßig, haben Eatreads Liebaufkleber auf unsere Lieblingsbücher auf den Ständen so geklebt. Also es ist ein großer Spaß und wirklich ein Leipziger Allerlei-Gefühl.
Ja, wir haben immer wieder zwischendurch, wurden wir angesprochen von Leuten. Ja. Und wenn sie Glück hatten, haben sie von uns eine Tasche bekommen, wenn wir gerade noch eine hatten, und haben mit denen Fotos gemacht. Und so richtig heimlich war das mit den Buchtippaufklebern ja nicht, weil einige Verlage haben uns dann dabei fotografiert, wie wir die Bücher bestickert haben. Und
einige haben schon komisch geguckt. Also die haben sich auch sehr gewundert. Was geht denn da?
Wer sind diese Leute?
Und wir haben, und das war ein Highlight, wir haben auch selber einen Programmpunkt gehabt oder zwei auf der Leipziger Buchmesse. Wir waren nämlich auf der Bühne in der Halle 2 in der Audiowelt und da waren auch ganz viele von euch dabei. Vielen Dank nochmal, dass ihr den weiten Weg oder nicht so weiten Weg, einige kamen aus Leipzig, einige kamen aus Lingen im Emsland, auf euch genommen habt, um hier mit uns bei der Buchmesse zu sein, und haben dann in einem kurzen halbstündigen Slot erzählt, was dieser Podcast eigentlich ist, Bücher vorgestellt, Autorinnen getroffen und spontan auf die Bühne geholt. Das hat auch ganz, ganz großen Spaß gemacht.
Und gesungen haben wir auch, ganz spontan.
Oh ja,
völlig losgelöst.
Nee, bitte nicht. Ja, okay. Ja, wie immer auf der Buchmesse sind solche Veranstaltungen, die man da mit Mikrofon macht, eine besondere Herausforderung, weil nämlich nebenan immer ein anderer Stand ist, der auch etwas mit Mikrofon macht, und manchmal ist es leiser und manchmal ist es lauter. In diesem Fall war es nebenan relativ laut, weil die offensichtlich so eine Art Singbuch abgefeiert haben und einen Schlager nach dem anderen geschmettert haben. Naja, ging trotzdem.
Schön, dass wir jetzt in diesem Wohnwagen sitzen, wo wir ganz für uns sind und es ein bisschen ruhiger ist.
Und wir haben auch eine kurze improvisierte Bestseller-Challenge heute hier für euch vorbereitet. Natürlich soll auch diese Folge nicht ohne Bestseller auskommen.
Die Bestseller-Challenge.
Am Donnerstag wurde hier auf der Messe ja der Preis der Leipziger Buchmesse verliehen, und gewonnen hat ihn Christine Bilkau für ihr Buch Halbinsel. Das ist ein relativ dünnes Buch. Ich habe es trotzdem nicht geschafft, es zu lesen, aber Jan und Daniel haben es gelesen, und deswegen werden die euch jetzt mal kurz erzählen, worum es geht und ob es denn den Preis wert ist.
Ist ein ganz wunderbares Buch. Ich habe es auf der Autofahrt.
Entschuldigung, ich muss kurz sagen, hier draußen werden Sachen vorbeitransportiert.
Das ist halt auf dem Campingplatz. Ist das ja auch so, entschuldige mal. Auf dem Eat, Read, Sleep Campingplatz, da wird auch mal was transportiert draußen.
Ja, also wenn man das hört, das waren gerade so ein paar Getränke, die irgendwo anders hingebracht wurden, auf sehr lauten Rollen.
Leider
Entschuldigung.
Ein wunderbares Buch, Halbinsel, Christine Bilkau. Ich habe es auf dem Weg hierher im Auto verschlungen von Köln nach Leipzig. Es geht um Annette, seine Frau, Ende 40, die lebt an der Nordseeküste allein. Ihr Mann ist schon vor einigen Jahren gestorben. Und sie hat alleine im weitgehend dann erzogen Lynn, ihre Tochter, die plötzlich so ganz selbstständig geworden ist, so in der Klimaszene, in der Aufforstungsszene zu einer Expertin geworden ist. Und sie macht Karriere. Doch eines Tages bricht die Tochter zusammen bei einem Vortrag in einem Hotel in Brandenburg. Und dann verbringt sie, um sich zu erholen, einige Zeit bei der Mutter, und bleibt dann nicht nur eine Woche, sondern bleibt dann länger. Zieht dann auch wieder ein, nimmt einen Job beim Bäcker in dem Dorf an. Und das ist ein ganz wunderbares Buch. Da geht es um eine Mutter-Tochter-Beziehung. Es geht um die Zerbrechlichkeit des Lebens. Man taucht ein in die Familie. Was ist eigentlich damals geschehen? Wie ist der Vater gestorben? Wie ist das in dieser Dynamik zwischen Müttern und Töchtern? Mit Sorge, mit Freiheit. Also dieses Spannungsverhältnis ist wahnsinnig gut aufbereitet und erzählt. Christine Bilkau ist ja mal eher eine der leiseren Töne. Ich stehe ja sonst immer auf diese zupackenden, mitreißenden Familienschinken und so. Aber die schafft es einfach mit ihrem Ton, sowas ganz Soghaftes zu erzeugen, dass ich wirklich dranbleibe und das ist toll erzählt.
Ja, ich habe mich so gefreut, als sie diesen Preis gekriegt hat. Ich hätte auf Esther Dischereit getippt, die war auch nominiert. Und da geht es um jüdisches Leben, der Nachkommen von Holocaust-Überlebenden. Aber Christine Bilkau ist eine Autorin, die ja schon in ihren anderen Büchern etwas macht, was ich ganz großartig finde. Sie schaut hin auf die Ängste der, ich sag mal, ganz normalen Menschen. Ja. Da ging es um ein Paar in ihrem ersten Roman. Denen geht's gut und dann kriegen sie ein Kind und plötzlich merken sie, jetzt wird das Geld aber knapp mit dem Kind. Und wo soll das hinführen? Oder in Nebenan, da ging es um Menschen in einer Kleinstadt, die mit allem Enthusiasmus sagen, wir bringen diese Kleinstadt wieder auf Vordermann und dann doch merken, so leicht ist das gar nicht. Und jetzt hier auch, da sind Annette und Lynn und eigentlich ist doch alles aus Annettes Sicht richtig und gut gelaufen. Lynn hat Abitur, Lynn hat studiert, Lynn hat einen guten Job, so soll das doch bitte sein. Und jetzt ist Lynn zu Hause und sagt nicht nur, ich kann nicht mehr, möglicherweise ein Burnout. Sie sagt auch, ich will gar nicht mehr. Warum denn zurück in diese Mühle, wenn ich auch beim Bäcker 2 Tage die Woche arbeiten kann und damit gut über die Runden komme? Und Annette kommt damit überhaupt nicht klar. Und sie schwankt zwischen, ich bin so glücklich, meine Tochter bei mir zu haben und dieser Ungeduld, jetzt musst du aber doch mal aus dem Haus, es muss doch irgendetwas aus dir werden. Das geht doch nicht, dass du nur beim Bäcker bist. Und dann kommen diese großen Fragen, warum eigentlich? Für wen sind eigentlich diese Erwartungshaltung? Für wen macht Lynn diese Karriere? Und da prallen 2 Generationen aufeinander und da trifft sie, finde ich, absolut einen Nerv. Die Generation von Annette, das ist so ungefähr unser Alter, 49 ist sie, die ja noch die sicheren Zeiten kennt, aufgewachsen in den 80ern, 90ern und nun merkt, ja, da mittlerweile gerät so viel ins Rutschen, aber vielleicht wird es ja wieder. Und die Tochter Lynn, die gar nichts anderes kennt als diese Zeiten der Unsicherheit, die aufgewachsen ist in Zeiten von Klimakrise, Corona-Krise, Kriegskrise und jetzt will sie nicht mehr. Und in dieses Gespräch zu kommen, das gelingt super. Also es ist kein aktivistisches Buch, sondern ganz viel am Küchentisch, was da erzählt wird. Und ihr merkt schon, ich bin total begeistert. Lest dieses Buch, es lohnt sich.
Ja, es wird das Kleine beschrieben und meint das Große. Und das kann Christine Bilkau irgendwie unvergleichlich.
Mich habt ihr schon überzeugt. Ich bin ja sozusagen die Ersthörerin dieser Bestseller-Challenge. Und tatsächlich ist das Buch auch schon auf der Bestsellerliste und hat jetzt noch diesen Preis bekommen. Ich muss sagen, Christine Bilkau ist eine der Autorinnen, die irgendwie immer so an mir vorbeigegangen ist. Ich habe es natürlich immer davon gehört, aber ich bin nie dazu gekommen, ein Buch von ihr zu lesen. Werde ich jetzt nachholen. Ich wollte nochmal fragen, du warst du bei der Preisverleihung dabei, Jan, oder?
Ja.
Und wie war das? Hast du sie gesehen in dem Moment, wo ihr Name genannt wurde?
Ja, habe ich. Und das war ganz lustig. Sie war schon zu sehen, als Esther Dischereit vorgestellt wurde. Da hatte man aus Versehen die falsche eingeblendet. Normalerweise wird das Buch vorgestellt und dann sieht man die Autorin, den Autor auf der Leinwand, damit man dann sehen kann, wie freut sie sich, wie zufrieden ist sie mit der Vorstellung. Und als Esther Dischereit vorgestellt wurde, sah man schon Christine Bilkau, die dann noch etwas abwesend dann in ihrer Tasche vor sich hin kramt und das wirkte ganz sympathisch. Und als sie den Preis dann kriegte, war sie auch groß eingeblendet und war ganz, ganz überrascht. Also riss die Augen auf und war wirklich auch bewegt und das war ganz toll. Man merkte das dann auch in ihrer Dankesrede, wo sie noch einmal sagte, dass sie das Buch auch für ihre Tochter geschrieben hat und selber überwältigt war, dass sie jetzt diesen Preis kriegt. Also das war ein sehr, sehr toller Moment.
Ach ja, das ist auch schön, wenn man sowas dann mit sieht, oder?
Große Gefühle auch bei der Buchmesse.
Das auf jeden Fall.
Also, das Buch heißt Halbinsel von Christine Bilkau, ist im Luchterhand Verlag erschienen, hat 224 Seiten und kostet 24 Euro.
Ja, und richtige Buchtipps, die normalerweise an dieser Stelle jetzt kämen, haben wir nicht mitgebracht. Also so halb. Wir sind ja über die Messe gegangen und wollten uns auch inspirieren lassen. Und das Tolle ist tatsächlich, dass uns ja jetzt auch viele Verlagsleute kennen und dann schon auf uns zugegangen sind und gesagt haben, ach, das ist ja toll, dass ihr hier seid und uns dann so individuelle Buchtipps gegeben haben, weil sie schon ungefähr wissen, wie unser jeweiliger Buchgeschmack ist. Und da waren wir bei Pieper. Da wurde mir direkt in die Hand gedrückt, das Buch Wie Risse in der Erde mit dem Zusatz, ich glaube, das gefällt dir. Und ich habe es einfach nur einmal umgedreht und gelesen, England 1955. Und da habe ich schon einmal so, das glaube ich auch, dass mir das gefällt. Oder könnte ich mir zumindest vorstellen. Und deswegen mag ich auch so gerne Buchmessen, obwohl so viele Bücher da sind und wir ja zu Hause in Hamburg auf unseren Schreibtischen und in unseren Wohnungen ja schon so viele Bücher haben. haben, man trotzdem immer innerhalb von Sekunden elektrisiert ist von irgendeinem neuen Buch. Also das ist dieser Zauber der Bücher funktioniert einfach immer noch. Mhm. Nach so vielen Jahren und nach so viel Professionalität auch noch.
Ja, und es ist so schlimm. Ich hatte ja, mein Mann war dabei und hat sich bereit erklärt, die Bücher zu tragen und die Tasche wurde immer schwerer, weil hier noch ein Buch kam und da noch ein Buch und da noch ein Buch.
Ja, der Kopf sagt fürs immer, Tragen. Der Kopf sagt immer nein oder das Herz schreit. Ja, das muss ich lesen.
Also hier England 1955, als 17-Jährige verliebt sich Beth in den schönen und klugen Gabriel. Ihr Glück zerbricht jedoch am Ende eines einzigen berauschenden Sommers. Und dann noch ein Blurb von Chris Whittaker. Eine Liebesgeschichte, die ihresgleichen sucht, ein fulminanter und wunderschöner Roman. Und Delia Owens von Gesang der Flusskrebse schreibt mitreißend, poetisch, geheimnisvoll. Also ich habe es direkt mitgenommen, ich werde es lesen. Ich kann noch nicht sagen, wie ich es finde, aber das, wenn ich es gut finde, wird es demnächst im Podcast auftauchen. Wie Risse in der Erde von Claire Leslie Hall, erschienen bei Piper. Wie gesagt, es ist kein Buchtipp an der Stelle, aber eine sozusagen eine mit mir Live-Entdeckung eines Buches, was ich jetzt sehr nah an meinem Herzen mit nach Hause nehmen werde.
Jan, was ich diesmal ganz spannend fand, war, wie viele Verlage auch schon wissen, nicht nur, dass es unseren Podcast gibt, sondern dass bei uns auch die literarische Vorspeise eine Rolle spielt und dann auch auf mich zukamen und sagten, das ist ein Buch für dich oder das ist auch ein Buch für den Podcast, denn da geht es um Essen, um Kirschen oder um irgendwelche ausgefallenen Gerichte oder eben auch um, und da hatten sie mich sofort, portugiesische Natas. Mm. Kennt ihr die? Mm. Ah, ich höre.
Die hat der Teufel gemacht, weil dieser Blätterteig und Vanillepudding. Ne?
Ich glaube, das werde ich bald mal ausprobieren. Ah, oh. Und in dem Buch, das ich deswegen jetzt mitgebracht habe, noch nicht gelesen, aber mitgebracht, da soll es um diese Natas gehen. Es ist deswegen logisch ein Buch über eine portugiesische Autorin, Flor Bella Espanca heißt sie, eine portugiesische Dichterin, die in Vergessenheit geraten ist und die nun mit diesem Buch von Katrin George Ponciano wiederentdeckt werden soll. Und es ist, so hat mir das der Aviva Verlag erzählt, es ist eine Mischung aus einer literarischen Biografie. Man erfährt also etwas über diese Dichterin, man erfährt aber auch etwas über ihre Gedichte, die dann dort eingeflossen sind. Und wenn ich das hier aufschlage, sehe ich sofort Gedichte in zwei Sprachen, Portugiesisch und Deutsch. Und an dieser Stelle eine große Entschuldigung an alle Portugiesisch Sprechenden. Daniel und ich haben in der vergangenen Folge über die Mayas gesprochen. Und der Autor heißt nicht Queiroz, das wäre Spanisch, heißt Queiroz. Da haben wir doch ein paar Mails zu bekommen.
Deswegen keine Natas für uns.
Wahrscheinlich heißt es Natas. Oh je, das werde ich bis zu der Folge rausfinden. Aber dieses Buch, Alles bloß nicht vage, beschäftigt sich also mit dieser wieder zu entdeckenden Dichterin Espanca und Katrin George Ponciano habe ich getroffen. Sie lebt an der Algarve und sagt, sie ist gerade dabei, dort ein Eat, Read, Sleep Lesekreis ins Leben zu rufen. Also an alle an der Algarve, die uns zuhört, schreibt uns eine Mail und wir vermitteln dann den Kontakt zu euch. Da würden wir, glaube ich, auch gerne mal hinkommen. Müssen wir ja auch. Wir müssen jetzt ja Portugiesisch lernen und wissen, wie man es richtig ausspricht. Ich glaube, das wird Bildungsurlaub, wenn wir da hinfahren.
Ich glaube, es gibt schon ein Gesuch für Faro. Vielleicht können wir die irgendwie zusammenbringen.
Es ist wahrscheinlich so wie München und Flensburg, das Ganze zusammenzubringen. Aber ehe ich mir jetzt noch mehr mit meiner Portugal-Unwissenheit auffalle, schweige ich da mal. Also Alles bloß nicht vage von Katrin George Ponciano ist im Aviva Verlag erschienen. Und es geht um die portugiesische Dichterin Flor Bella Espanca. Und ich werde es mitbringen, auf jeden Fall wegen der Natas oder Natasch. Und ich bin auch gespannt, wie ich das Buch dann finde.
Mir ist auch ein Buch in die Hand gedrückt worden mit leuchtenden Augen und es ist ganz schön dick und ich hatte niemanden, Jan, der mir das Buch trägt. Ich lasse mal fallen. So schwer ist es. Oh. So nämlich, ja. Es hat 500 Seiten. Es ist aus dem Carlsen Verlag und dieses Buch ist von Tobi Dahmen und ich habe es heute Nacht durchgesuchtet. Im Hotelbett. Das heißt Kolumbusstraße, ist eine Familiengeschichte, eine Graphic Novel über die Familiengeschichte von Tobi Dahmen, der Vorfahren zwischen 1935 und 45, also vor 90 und vor 80 Jahren. Und schau mal, das ist hier in Schwarz-Weiß. Man ist mit dabei, wie die Familie in der Nazizeit in Düsseldorf in der Kolumbusstraße lebt. Man erlebt den Kriegsausbruch, wie die Söhne eingezogen werden zum Militärdienst. Und hier schaut mal, da gibt's immer zwischen den gezeichneten Sachen auch tatsächlich Dokumente aus dem Familienarchiv, Briefe, die von den Behörden geschickt wurden, Einberufungsbescheide. Und es geht dort auch ganz emotional zur Sache. Plötzlich ist hier auf einer Seite alles, wo haben wir es hier, eine Doppelseite schwarz. Und da, ohne zu wissen, was genau passiert ist, ahnt man, Es geht hier ganz tief und es geht hier an die Substanz. Hat mich sehr berührt. Es kommt zur rechten Zeit, 80 Jahre nach Kriegsende, die Trümmer von Düsseldorf, ein wunderbarer Familienroman, gezeichnet und wunderbar erzählt, von Tobi Dahmen, etwas über 500 Seiten, 40 € bei Carlsen Comic erschienen.
Ja, und dann, das war wieder so eine dieser Zufallsbegegnungen, wie wir sie viel hatten auf dieser Buchmesse, bin ich mit Daniel zum Stand von Jacobi und Stuart gegangen, weil wir ja mal Judith Protzner zu Gast hatten im Podcast. Und die ist inzwischen Pressesprecherin bei Jacobi und Stuart. Und ich hatte sie noch nie in echt gesehen. Wir hatten sie zugeschaltet, ich habe mit ihr bei Instagram gechattet und dann wollten wir einfach mal hingehen und Hallo sagen, haben wir gemacht, war ganz toll, ganz nette Begegnung. Und sie hat uns wiederum auch eine Graphic Novel in die Hand gedrückt, Ingrid und Paul, und das ist auch eine Geschichte aus dem Nationalsozialismus, aber für Jugendliche ab 14. Eine Graphic Novel über zwei Geschwister, die in dieser Zeit aufwachsen und sich ideologisch gegensätzlich sozusagen entwickeln und dann auch zu Feinden werden und irgendwann später wieder zusammenfinden. Ich habe dies ja erst heute bekommen, deswegen konnte ich es noch nicht durchlesen oder durchgucken. Wie sagt man eigentlich bei Graphic Novels? Durchlesen und durchschauen vielleicht. Konnte ich noch nicht, aber ich hatte schon darüber gelesen und das wollte ich sowieso mir nochmal genauer angucken. Und das ist, gucken wir mal, ob wir das vielleicht zusammen auch in den Podcast dann nochmal bringen.
Sehr
diese beiden Graphic Novels zum Nationalsozialismus. Ingrid und Paul, kann man schon mal sagen, von Ingo Helb und Luise Mirdita, eben erschienen bei Jacobi und Stuart für Jugendliche ab 14.
Und das war für mich wirklich eine Überraschung, weil ich kenne Judith Protzner tatsächlich ja nur als Autorin, als aus einem Buch, das wir besprochen haben. Und dann steht sie mit Namensschildchen vor uns und wir sind einfach mitten Mang in Halle 4, meine ich, war das, im Gespräch. Ein tolles, typisches Leipziger Buchmessengefühl.
Das war ohnehin ganz toll. Wir haben viele Bekannte wieder getroffen, die wir auch schon in unserem Podcast zu Gast hatten. Sebastian Gogolz war natürlich auch da mit seinem Gogolz Verlag, den wir gerade in unserer Sonderfolge zum Indie Book Day vorgestellt haben. Aber auch den Buchvertreter Jochen haben wir wieder getroffen, der uns damals ja dieses unglaublich gute Buch empfohlen hat, was er damals als Geheimtipp uns noch gegeben hat, was dann ganz große Karriere machte, nämlich Trophäe von, ich übe es, Cheja Schouters.
Ja, wir hören gleich mal rein, wie sie denn wirklich ausgesprochen wird. Und das war, ja, das war wirklich, da hat sich wirklich ein Kreis geschlossen. Das war so lustig, als wir Jochen Thomas Schumann getroffen haben, der bei uns in Folge 107 zu Gast war und uns, ich glaube, es war gar nicht in der Folge. Ich glaube, das hat er uns noch so hinterher erzählt, dass er meinte so, ja, also wenn ihr ein Buch lesen sollt in diesem Jahr, und das war eben letztes Jahr, dann ist das Trophäe von Cheja Schouters. Und dann hat es wieder vergessen und dann irgendwann lag dieses Buch bei mir auf dem Schreibtisch, gelb mit Nashorn vorne drauf. Ich dachte so, das hat mir doch jemand empfohlen. Okay, lese ich mal rein. Und das war ja dann mein Buch des Jahres 2024.
Ah. Trophäe, das war ja dieses unglaubliche Buch um den Großwildjäger Hunter White, der nach Afrika fliegt, um dort die Big Five voll zu machen. Also 5 große Säugetiere zu schießen, auch ein Nashorn. Und dann ist das Nashorn schon tot, als er ankommt. Wilder haben es geschossen. Und dann macht ihm aber ein Stamm ein Angebot, denn da ist viel Geld dahinter. Er könnte jetzt die Big Six voll machen. Und die Big Six, das ist eben etwas, das wollen wir für alle, die das Buch noch nicht kennen, ein paar gibt es wohl doch noch nicht verraten, aber ein unglaublich starkes Buch, was, glaube ich, uns alle drei begeistert hat und ja auch ganz, ganz viele von euch in den Lesekreisen.
Ja, wir haben Cheja Schouters getroffen und es gab im Rahmen eines Abendessens, das gab so rustikales sächsisches Essen, auch mit Leipziger allerlei. Die Tische waren wunderbar dekoriert mit so kleinen Elefanten und Nashörnern und es ging auch so ein bisschen drum, den Erfolg, diesen unglaublichen Erfolg,
dieses unerwarteten
Erfolg, gerade in Deutschland, dieses Buches zu feiern. Da war so ein Raum, wie waren wir, 20, 30 Leute und es war richtig, richtig nett und kuschelig und gemütlich, aber auch ein bisschen laut. Deshalb sind wir für das Interview ein paar Minuten vor die Tür gegangen. Und die erste Frage lautet dann natürlich, wie wird denn dein Name wirklich ausgesprochen?
Heute zu Gast bei Eat, Read, Sleep.
Cheja Schouters.
Oh, also auch vorne weich, also schon Cheja, ja?
Ja, ich komme aus Flandern. Also das Unterschied zwischen den Niederlanden und Flandern ist, dass wir alles weich machen, was sie hart machen.
Und jetzt die ehrliche Frage, wie oft wurde das bei Veranstaltungen richtig ausgesprochen?
Da muss ich ganz ehrlich sein. Ich kenne inzwischen 81 Varianten, die sind alle schön, aber wirklich richtig gab es bisher, glaube ich, nur eine.
So, jetzt sprich du das bitte mal nach.
Cheja Schouters.
Schrötters.
Schrötters. Sehr gut.
Oh, Katharina! Abseits vom Namen, es ist ein besonderes Buch. Wir haben es geliebt und gefeiert bei Eat, Read, Sleep. Aber es ist ja auch ein streitbares Buch, ein unbequemes Buch. Was war das Verrückteste, das Besonderste, was dir im vergangenen Jahr mit dem Buch passiert ist?
Also es gibt eine Frau, die ist zu mir gekommen am Anfang von einer Lesung und hat gesagt, das Buch hat mich so schockiert, dass ich eigentlich gefragt habe, ob ich das Geld zurückbekommen könnte. Keiner wollte es mir geben, deshalb bin ich hier und du musst mich jetzt erklären, warum du unbedingt so ein unangenehmes Buch schreiben musst. Und dann habe ich es gemacht und hat sie gesagt, okay, da hast du einen Punkt. Ich akzeptiere es.
Oh, aber Happy End.
Happy End. Also es darf es auch mal geben. In meinen Büchern kommt es so selten vor, dass jemand es machen muss.
Aber es ist ja ein Thema, was eigentlich auch polarisiert. Hattest du erwartet, dass es da mehr Menschen gibt, die sagen, wie kann man sowas schreiben?
Ja, ich hatte erwartet, dass es viel mehr Debatte geben würde. Ich verstehe auch gut, dass es ein Thema ist, das schmerzhaft sein kann, dass es für manche Leser auch wirklich sehr hart ankommen kann. Und ich hatte auch gedacht, dass es Fragen dazu geben würde, ob ich überhaupt ein Buch schreiben konnte als weiße Frau, die noch nie in Afrika war, über dieses Thema. Und das ist eigentlich bisher nicht passiert.
Ich habe eine Mail bekommen bei Eat, Read, Sleep und da hat jemand genau das gefragt. Erstens, warum fragt niemand, ob das kulturelle Aneignung ist? Mhm. Und warum sagt niemand etwas dazu, dass da so viele rassistische Klischees reproduziert werden? Was soll ich ihr antworten?
Ich wollte gerade fragen, darf ich auf beide antworten? Weil ich hatte diese Frage so gern früher bekommen. Also zuerst kulturelle Aneignung. Was ich dann komisch finde, ist, keiner hat mir gefragt, ob es kulturelle Aneignung ist, dass ich aus den Perspektiven von weißen Amerikanern geschrieben habe. Obwohl ich auch keine Amerikanerin bin. Also es ist klar, dass die Empfindlichkeiten da unterschiedlich sind. Und ich verstehe sehr gut, wo die Verletzung ist. Und ich verstehe sehr gut, warum es ein Problem sein könnte. Und ich habe auch, während ich diesen Buch geschrieben habe, sehr lange darüber nachgedacht, ob ich das überhaupt bringen konnte. Deshalb habe ich auch dieses Perspektiv gewählt, wo ich alles durch den Blick von dieser weißen Mann erzählt, weil es genau geht um eine Untersuchung von diesen White Gaze auf Afrika. Und ich finde es sehr wichtig, dass ich zumindest das machen kann, weil wenn ich mich nicht zu meiner eigenen kolonialen Vergangenheit verhalten kann, dann kommen wir auch nicht weiter. Ich muss darüber nachdenken können, aber ich muss natürlich sehr vorsichtig sein, welche Perspektive suche ich davor aus und wie schreibe ich diese Perspektive, wie fülle ich die aus. Und auch, ich muss meinen Hausarbeiten und meinen Research sehr ernsthaft nehmen und alles, was ich schreibe, auch wirklich richtig recherchieren. Das ist, glaube ich, das erste Antwort. Die rassistischen Klischees, zuerst, das hängt mit dieser Perspektive zusammen. Wenn man diese Perspektive darstellen will, dann braucht man diese rassistischen Klischees. Und ich fand es auch für mich sehr interessant, wie leicht ich diese Bilder gefunden habe. Also wir sind so damit aufgewachsen, wir haben sie in so viele Bücher gelesen, wir haben sie eigentlich teilweise in die Schule noch mitgekriegt, wenn ich noch jung war. Ich kenne all diese Klischees. Die sind ein Teil von all diesen Afrika-Filmen, die sind ein Teil von Hemingways Afrika-Romane, die sind überall. Und wir denken sehr gerne, ja, das Kolonialismus ist sehr lang vorbei oder auf jeden Fall das Neokolonialismus, das sind die anderen. Ich bin nicht so, ich bin ein progressiver Mensch. Aber mir ist beim Schreiben aufgefallen, wie leicht es war, diese Klischees zu finden und dass die tatsächlich auch immer noch in mir stecken und dass ich mich dazu verhalten muss. Und deshalb ist es auch sehr interessant, die wieder zu benutzen, um den Leser in diese Geschichte und im Kopf von diesem Mann ja, hineinzuziehen und danach den Leser damit zu konfrontieren, realisierst du dich eigentlich, was das über dich sagt, dass du diese Klischees ohne weitere Fragen einfach wieder akzeptiert, weil wir die eigentlich noch nicht so vergessen haben, wie wir gerne wollen.
Kannst du ein Beispiel sagen?
Es fängt eigentlich schon an mit der Farbe von den Cover. Also dieses gelbe, safariartige Sonnenuntergangs-Out-of-Africa-Gefühl, das steckt schon da drin. Aber das ist nicht nur das. Es gibt die Szene mitten im Buch, wo alles kippt und wo ein Vorschlag zum Big Six kommt. Das war eine fürchterliche Szene zum Schreiben, weil ich dachte, wenn ich es hier verbocke, dann hört die Hälfte von den Lesern hier auf zu lesen. Und da habe ich, und das habe ich wirklich mit Absicht gemacht, all diese Klischees von der Erotisierung von schwarzer Körper benutzt, dass man auf diese Art der Junge anschaut und dass wir wirklich alles von dieser matte Haut, von der den Schweißtropfen, der runterrollt, von dieser Muskulatur, wie er sich bewegt. Und dann ganz kurz habe ich da irgendwas erwähnt, dass auch Hunter da erotisch erregt ist. Und irgendwie triggert das in uns all diese Bilder, die wir kennen. Und nimmt man das auf intuitives Niveau mit und akzeptiert deshalb, und das ist das Schlimmste, alles, was danach kommt.
Es ist eine Falle, die du uns gestellt hast.
Ja, das ganze Buch ist eine Falle.
Aber eine Falle, die ja zu ganz, ganz vielen Diskussionen geführt hat. Wir haben ganz heftig im Podcast diskutiert, in unseren Lesekreisen wurde ganz heftig diskutiert. Und das ist ja auch großartig, wenn ein Buch so etwas auslösen kann. Wie hat das Buch dein Leben verändert? Hat es es verändert?
Auf jeden Fall, auf mehrere Arten. Also zuerst, während ich es geschrieben habe schon, weil es mir sehr bewusst gemacht hat von... was Literatur anrichten kann, auch beim Schriftsteller. Wie man seine Art von Denken und seine Art von Sachen anschauen wirklich ändern kann, wenn man anfängt, darüber zu recherchieren, darüber nachzudenken und wie wichtig es deshalb ist, sich zu interessieren für Sachen, wofür man sich eigentlich komplett nicht interessiert und die man gar nicht auf dem Schirm hat. Ich hatte mir nie meine Meinung über Jagd, Großwildjagd, Jäger und diese Sachen verändert oder zumindest nicht mehr Grautonen hinzugefügt, wenn ich nicht darüber gelesen, nachgedacht, geredet, geschrieben hatte. Also sich nur beschäftigen mit Sachen, woran man sowieso interessiert ist, das bringt uns eigentlich nicht weiter. Das sind so Sachen, das sind Riesenklischees, man weiß das eigentlich, aber man macht es nicht, weil wir stecken allen in unseren Bubble, wo es angenehm anfühlt. Das ist das Erste. Zweitens, als Schriftsteller, das kann ich nur mit ganz großer Freude sagen, das Buch ist in Deutschland so gut angekommen, dass ich ein Publikum gefunden habe, das ich bevor wirklich nicht hatte. Und das ist natürlich als Schriftsteller, das kann man sich nur träumen. Und das deutsche Publikum und das deutschsprachige Publikum, also auch in Österreich, auch in der Schweiz, ist sehr interessant, weil die sehr ernsthaft lesen, sich wirklich in die Sache vertiefen, auch bereit sein, etwas zu riskieren und diese Diskussion auch wirklich zu führen. Also es gab in jeder Lesung gab es Menschen, die mir widersprochen haben, die mir Fragen gestellt haben, die komplizierte Fragen gestellt haben. Und das ist, glaube ich, das wirkliche Ziel von Literatur. Und das kann man sich als Schriftsteller auch nur wünschen, dass es eine Diskussion auf diesem Niveau auslost und nicht nur aufhört bei der Frage, hast du das selbst gemacht und schießt du manchmal ein Nashorn? Also nein, aber trotzdem ist es gut, dass wir über all diese anderen Themen reden können, die gesellschaftlich so schwierig sein.
Und jetzt legst du nach. In diesem Jahr kommt ein neues Buch, es heißt Das Geschenk und hat wieder mit Afrika zu tun, mit Botswana und mit Elefanten. Und es geht auch nochmal um das koloniale, das in uns steckt, ob wir es wissen oder nicht. Warum nochmal ein so ähnlich gelagertes Thema?
Ich hatte es eigentlich nicht vor, aber wenn ich dieses Zeitungsstück gelesen habe, wo stand, der Präsident von Botswana will Deutschland 20.000 Elefanten verschenken, habe ich gedacht, das ist doch zu schön, nicht darüber zu schreiben. Also der Bundeskanzler wacht auf, 20.000 Elefanten in Berlin. Von Schriftsteller ist das eine Traumeröffnungsszene. Natürlich gibt es einen Zusammenhang thematisch, aber es ist auch eine Art von Spiegel. Man konnte sagen, in Trophäe ist es eigentlich so, dass ein westliches Element nach Afrika reist. Das wird eine Tragödie. In das neue Buch kommt etwas Afrikanisches, die 20.000 Elefanten nach Europa. Ich würde nicht sagen, das ist eine Komödie, aber es ist eine politische Satire. Der Ton ist viel, viel leichter und eigentlich geht es um unsere europäische Art von mit Politik umgehen, von mit Problemen umgehen. Und ich dachte, es war auch nicht ungesund, den Blick mal auf uns selbst zu richten und zu schauen, was da so alles schief geht. Es gibt da auch genug, worüber man schreiben kann.
Ich habe eine Frage, habe ich noch. Was ungeheuer ist, wie gut du, wenn ich das sagen darf, Deutsch sprichst. Wo hast du das, wie hast du das gelernt?
Ich konnte es eigentlich nicht. Also es ist dritte Landessprache in Belgien, aber ich hatte in der Schule kein Deutsch, weil es ein Wahlfach ist. Ich habe dann meinem Verlag versprochen, wenn sie die Rechte gekauft haben, Deutsch zu lernen. Und sie haben ein bisschen gelacht und gedacht, ja, das sagen alle Schriftsteller und am Ende kriegt es keiner hin oder sie machen es nicht. Aber ich wollte es unbedingt. Und ganz ehrlich, ich habe jede Woche Tatort geschaut. Ich hatte einen Krimi schreiben können. Das war vielleicht so von vokabularisches Gesichtspunkt logischer gewesen. Aber damit hat es angefangen. Es gibt zum Glück auch sehr gute Internetkurse. Damit ist es weitergegangen. Und man muss irgendwann einfach anfangen zu reden und hoffen, wir verstehen einander. Und ich denke, das klappt.
Machst du das bei anderen Sprachen auch, wenn jetzt in China die Rechte gekauft werden?
Ja, das ist natürlich die schwierige Frage. Wir haben mit Flandern Gastlandschaft in Göteborg in 2027. Also Schwedisch wäre dann als nächstes dran. Ich habe es mal angeschaut. Zum Glück haben sie sehr gute Krimis in Schweden.
Hast du einen Lieblingstatort?
Das ist eine sehr schwere Frage. Ich würde gerne sagen, ich liebe Münster, aber dann werden allen sagen, nein, das kannst du nicht ernsthaft meinen. Ich habe immer Berlin geliebt, finde ich eigentlich immer auch noch sehr schön. Mein Verlag hat mir gefragt, kannst du mal sagen, wo du eigentlich aus deinem neuen Buch am liebsten mal lesen würde? Und dann habe ich gesagt, wenn ich es wirklich auswählen kann, dann würde ich am liebsten in Tatort aus meinem Buch lesen und deshalb umgebracht werden und dann Leiche in Tatort sein. Das ist mein tiefster Wunsch.
Echt? Und? Hat die Redaktion schon was gesagt?
Bisher nicht, aber vielleicht kommt da was. Ich kann auch noch sagen, also eigentlich, das kann in Berlin, aber Dresden ist auch gut. Und in Münster würde ich es auch schön finden, mal umgebracht zu werden mit Buch in Hand.
Ja, großartig. Vielen Dank.
Vielen Dank, super.
Und viel Erfolg für das Buch.
Vielen Dank für ja, dieses schönes Treffen, würde ich sagen.
Herzchenaugen. Also das war wirklich mein kleiner Sternstundenmoment bei dieser Leipziger Buchmesse. Ich meine, wenn man ein Buch mag und dann trifft man den Autor, die Autorin, dann denkt man ja, oh Mann, hoffentlich ist es ein netter Mensch. Und in diesem Fall ist es ja wirklich so ding, 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 total aufgegangen. Die ist ja so nett.
So nett und so lustig.
Ja.
Und dass sie extra Deutsch gelernt hat. Und ich meine, wie ja. cool, bitte kann die Deutsch sprechen?
Ja.
Also das ist ja der Wahnsinn.
Das hat mich echt beeindruckt, einfach nur diesen Vorsatz zu haben und es dann auch durchzuziehen. Also, vielleicht sollten wir das auch mal machen. Wir versprechen nee. Jetzt.
wir versprechen nicht. Sprache mit so Eritreisch und Portugiesisch.
Also, an dieser Stelle gar nichts. Genau. Also, hier, ich weiß nicht, jetzt klingt das für
das
euch
jetzt klang schon
richtig.
Sehr ähnlich,
also,
ja.
Also, sie hat gesagt, weich am Anfang. Also, hier, wenn du uns jetzt hörst, vielen Dank nochmal für dieses wundervolle Interview. Und wir drücken die Daumen für das neue Buch, Das Geschenk, das im Juli erscheinen wird. Wir werden es auf jeden Fall alle drei lesen. Und ich bin ziemlich sicher, dass es auch im Podcast auftaucht.
Genau, demnächst in eurem Lieblingspodcast, Das genau. Geschenk.
Die All-Time-Favorites.
Es ist ja unglaublich, wie viele neue Bücher immer erscheinen. Also man geht über diese Messe und ist erschlagen, weil man denkt, das werde ich ja nie im Leben alles lesen können, was gerade jetzt neu rauskommt. Aber, und das passt wunderbar zu dieser Rubrik bei uns, aber es werden natürlich auch viele Klassiker wieder aufgelegt, manchmal auch erstmals aufgelegt. Und da bin ich gestolpert über das zweite Buch, Der vergessene Roman, so wurde es angekündigt, von Mary Shelley. Und Katharina, da haben wir beide ja mal in einer Folge über Mary Shelley und ihr unglaubliches Leben gesprochen in unserer Biografiefolge, denn die kennt man natürlich für Frankensteins Monster.
Ja, da waren wir in Ingolstadt.
Genau.
Biografienfolge.
Sie hat aber auch einen Roman geschrieben, der Mathilda heißt, den fast keiner kennt. Und Mathilda ist eine ganz andere Geschichte. Mathilda ist eine junge Frau oder mittlerweile eine nicht mehr so junge. Sie liegt auf ihrem Sterbebett und blickt zurück auf ihr Leben. Und es wird eine Familiengeschichte. Mathilda erinnert sich an ihre Kindheit, wo der Vater nicht da war und sie hat ihn sehr, sehr vermisst. Und dann kommt er zurück und ihr Leben wird plötzlich glücklicher. Erst die Einsamkeit, dann die große Freude, der eigentlich abwesende Vater kehrt wieder zurück. Und dann verliebt sich der Vater aber in Mathilda. Und sie ist plötzlich mit diesen ganz schlimmen Erfahrungen auseinandergesetzt, dass ihr Vater eben nicht nur ein Vater ist, sondern auch ihr Liebhaber sein möchte. Also dunkelste Romantik, nicht so monströs, was die Figuren betrifft, also kein Monster im eigentlichen Sinne wie Frankensteins Monster, aber eben doch eine sehr monströse Situation, die Mary Shelley da beschreibt. Mathilda 1959, posthum ist dieses Buch erst erschienen und das gibt es jetzt im Pendragon Verlag, da bin ich darüber gestolpert und habe auch gleich ganz viele Buchtipps von Eat, Read, Sleep dort reingesteckt, ganz viele Lesezeichen, weil das auch ein Roman ist, wo ich mich sehr freue, dass der jetzt so ein bisschen aus der Vergessenheit rauskommt und dass Mary Shelley eben dann auch als eine gesehen wird, die noch mehr konnte, Frankenstein ist ja schon toll, aber die noch mehr konnte, als diesen einen Roman zu schreiben. Deswegen haben wir das hier ausgesucht. Mathilda bei Pendragon erschienen von Mary Shelley.
Und du hast das denn schon gelesen?
Ich habe das schon mal vor vielen, vielen Jahren gelesen. Da habe ich ein Seminar gehabt, wo wir uns mit Mary Shelley beschäftigten und da tauchte das auf. Und ich glaube, ich habe ihn damals nicht ganz gelesen, aber in großen Teilen und dachte, irgendwann will ich doch mal. Und jetzt stand er da. Und wann, wenn nicht jetzt?
Ah, okay. Ja, und All-Time-Favorite, da haben wir auch gerne ja bei uns im Podcast die Schmuckausgaben vom Koppenrad Verlag. Deswegen mussten wir da natürlich auch mal vorbeigehen und uns die angucken. Dann sind wir direkt ins Gespräch gekommen mit dem Pressesprecher Thomas Rensing, der uns schon mal angeteased hat, was denn im Herbst Neues an Schmuckausgaben erscheinen wird und sagte zum Beispiel Dorian Gray, das Bildnis des Dorian Gray als Schmuckausgabe beim Koppenrad Verlag.
Und das sind ja aber ganz besondere Schmuckausgaben, das sind nicht nur schöne Bilder, sondern da fällt auch immer was raus, also so Briefumschläge mit irgendwelchen
Rotkehlchen, die irgendwo in der
Ecke nein, aber auch so zusätzliche Dokumente, was weiß ich, meine 80 Tagen um die Welt, so Landkarten oder Informationen zu den Zeitzonen, die damals so entstanden sind. Das ist schon wirklich was Besonderes. Haus und Konrad und wir standen vor diesem Regal und da wurden ganze Jane Austen in allen Aggregatzuständen sozusagen und in 80 Tagen um die Welt. Was haben wir noch gesehen?
Der große Gatsby.
Der große Gatsby mit diesem kleinen grünen Edelstein auf dem Cover. Also ganz sinnlich ist das. Ja,
toll. Ja, der geheime Garten war auch da. Genau, und das Bildnis des Dorian Gray, da bin ich mir sehr gespannt, was da rausfallen wird, dann, wenn wir das haben und vielleicht im Podcast vorstellen, denn das hatten wir noch nie als All-Time-Favorite, das Bildnis des Dorian Gray, und das ist eigentlich überfällig, dass das mal als All-Time-Favorite vorkommt. Also, vielleicht im Herbst, wenn es denn bei Koppenrad als Schmuckausgabe erscheint. Also da haben wir auch im Bereich All-Time-Favorite, glaube ich, einiges entdeckt, wo wir dachten so, ach, das muss eigentlich mal rein. Aber wir brauchen natürlich immer erst eine Mail, damit es darf ja nur in den Podcast, wenn es von jemandem von euch gewünscht wird.
Genau, das war jetzt also die Ausnahme, dass ich hier Mathilda reinschmuggeln konnte. Aber wir haben schon so viele tolle Mails von euch bekommen. Die All-Time-Favorites werden uns nicht ausgehen. Und trotzdem, wenn ihr ein Buch habt, wo ihr sagt, warum hat eigentlich dieser Podcast, warum habt ihr drei noch nie über dieses Buch gesprochen, schickt uns doch eine Mail, auch gerne mit der Geschichte, was ihr mit diesem Buch verbindet, an eatreadsleep@ndr.de. Und vielleicht taucht es dann ja doch bald in dieser Kategorie auf.
Und überhaupt werden uns die Bücher, also wenn ich eins gelernt habe in den letzten 72 Stunden, werden uns die Bücher so schnell nicht ausgehen. Ganze Hallen davon und es fällt uns schwer, die Auswahl zu treffen, aber es geht weiter und das ist ein ganz schönes, beruhigendes Gefühl. So ein bisschen wie ein Muskelkater, also physisch vom Bücherschleppen, aber auch von der Beschäftigung mit Büchern jetzt über die Tage. Also ganz intensiv, das hat richtig Spaß gemacht.
Und apropos Muskelkater, deswegen sind wir jetzt auch, glaube ich, nicht mehr in der Lage, uns gegenseitig mit einem Quiz hier herauszufordern, denn wir haben auch schon ganz viel gequizt auf dieser Stelle.
Ja, wir haben schon ein Latein-Quiz gemacht und eigentlich fulminant abgeschnitten.
Ja, wir waren im oberen Drittel.
Im oberen Schnelligkeitsbereich. Ja, genau. War aber auch relativ einfach.
War relativ einfach, genau.
Und dann haben wir auch beim Deutschen, hier sind ja auch seltsame Stände, die gar nichts mit Büchern zu tun haben. Jan, was
die
sagen
Bundesbank.
Wir denn dazu? Die Bundesbank. Warum?
Das kann ich dir auch nicht sagen.
Aber die Bundesbank hatte auf jeden Fall einen schönen Tresor mit goldenen Schokoladentäfelchen drin. Und wenn man ein Quiz richtig gelöst hat, hatte man die richtige Zahlenkombination, um diesen Tresor zu öffnen. Und das haben wir da auch geschafft und durften uns ein goldenes Schokoladentäfelchen rausnehmen. Also wir haben diverse Quizze gemacht schon und jetzt sind wir zu erschöpft. Quiz gibt's also wieder in der nächsten Folge. Und das war dann unsere kleine Sonderfolge aus Leipzig, direkt von der Buchmesse, aus einem Wohnwagen.
Und das war doch ganz gemütlich, oder?
Sehr gemütlich.
Also das können wir eigentlich öfter machen.
Vielleicht kleben wir einfach gleich einen E2Sleep-Aufkleber draußen ran und dann ist es unser.
Ja, oder guck mal, man kann ja auch übernachten, hier ist auch so ein Bett.
Ja, also das würde ich, weiß ich jetzt nicht, ob ich das machen würde, aber ja, das könnte man machen.
Das könnte man
wir könnten einen Sleepover hier machen. Eat, Read, Sleepover auf der Leipziger Buchmesse. Wir könnten auch theoretisch bei der nächsten Buchmesse jeden Tag eine Folge machen. Jetzt guckten mich Daniel und Jan sehr entgeistert an.
Nein. Erstmal ist ja Frankfurt und da üben wir dann vielleicht schon mal.
Mal schauen, wie das klappt. Ja, wir hoffen, es hat euch gefallen.
Schreibt uns gern. Das war ja nun eine etwas andere Folge als sonst, die wir hier gemacht haben, wie euch das gefallen hat. Uns hat es auf jeden Fall sehr gefallen hier in Leipzig und die Folge ist auch viel größer geworden, als wir ursprünglich eigentlich gedacht haben, weil es so viele Eindrücke gab.
Und so viele Bücher, über die man einfach sprechen muss, wenn man sie auch nur einige Minuten in der Hand hält. Ja, bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Macht's gut. Bis dann.
Ciao. Tschüss.
Wir können noch ein paar kleine Kaffeebecher in der Zwischenzeit aufessen, bis wir hier Platz machen müssen für die nächsten Kollegen, die hier was aufnehmen wollen. Und ich glaube, ich nehme mal das hier.
Dieser schmeckt wirklich nicht so besonders. Also die Idee ist super.
Ja.
Aber.
Aber ich weiß nicht. Aber es ist bestimmt sehr nachhaltig. Mhm.
So, sind jetzt das wirklich diese S-Bahn-Becher gewesen? Ja, okay.
Das sind eigentlich Blumentöpfe aus Kork. So, und an dieser Stelle wie immer noch ein Podcast-Tipp für euch und zwar heute zum großen Thema Geschichte. Und wenn ihr jetzt an Geschichte denkt, denkt ihr vielleicht aus der Schule noch an bestimmte Jahreszahlen.
333.
Ich wollte es gerade sagen, 333 bei Issos Keilerei, oder?
753.
Rom schlüpft aus dem Ei. Oder auch 1066. William makes the Saxons sick.
Aha, das ist
beeindruckend. So, was wir aber meistens nicht sofort im Kopf haben, sind Verbrechen und blutige Mordfälle. Und gerade davon gab es ja in der Geschichte jede Menge.
Oh ja, und Niklas Fischer und Hannes Liebrand, die diesen Podcast machen, die schauen genau auf diese dunkle Seite der Geschichte. Die beiden sind Historiker und reden in ihrem Podcast Tatortgeschichte genau darüber. Da geht es zum Beispiel um den jungen Stalin, der auch als Bankräuber aktiv war, das wusste ich auch noch nicht, oder um Magda Goebbels, die mit der Automarke BMW verbandelt ist.
Hört doch mal rein, die Folgen sind nicht nur spannend, sondern auch ziemlich lehrreich. Tatortgeschichte gibt es in der ARD Audiothek.